Heute bei mir zu Gast Bertram Popp, Kreisheimatpfleger im Landkreis Hof und Museumsleiter. Hallo.
Hallo.
Kreisheimatpfleger, sind Sie ehrenamtlich, Sie sind aber auch Diplom-Kulturpädagoge. Klingt jetzt sehr hochgestochen, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das war früher so eine neue Art in der Uni damals. Das war Pädagogische Hochschule in Niedersachsen. Genauso kann man sich das vorstellen wie in Bayreuth. Das war PH und dann hat man gesagt, Mensch, das studiert keiner mehr Lehramt. Ja. Wir müssen Sachen anbieten, wir müssen die Hochschule erweitern, vergrößern und dann ist eine große Uni entstanden. Und da gab es einige neue Studiengänge und das war interessante Geschichte. Kunst, Literatur, Musik. Zwar auf einem schmalen Grad zu studieren, nicht so wie in der Kunstakademie, und trotzdem aber sich sehr viel Gedanken zu machen über Vermittlung. Ja. Und da ist dieser Name zustande gekommen. Und damit hat man eine Menge neue Studenten gewonnen an der Uni und das hat ganz schön Zulauf gehabt.
Es geht quasi darum, jetzt nicht zum Beispiel wie der Lehrer richtig Geschichte zu studieren, was damals war, sondern es geht auch darum, Kultur irgendwie zu verändern und Entwicklung zu schaffen. Ist das richtig?
Genau. Also da sind sehr viele Leute, die natürlich in der Gegenwartskulturarbeit sich ausgebildet haben. Volkshochschulen, Kulturzentren und so weiter. Und das kleinere Teil, der ist auch doch stärker historisch rangegangen und hat gesagt, wie schaut das mit unserer Kulturgeschichte aus? Ja. Was gibt's da alles für Inhalte? Und man hat immer die Frage gehabt, wie vermittelt man was, wie bringt man es anderen Leuten nahe, spielerisch, experimentell oder gründet man Arbeitsgruppen, die sich mit besonderen Themen zur Dokumentation und zur Sicherung von Daten überhaupt erst einmal finden.
Was sind so die Themen, die Sie behandeln als Kulturpädagoge?
Durch meinen Beruf im Freilichtmuseum ging es natürlich bei mir gleich am Anfang um Sachkultur und um Baudenkmäler. Und aus dem Grund habe ich mich sehr stark engagiert in der ersten Zeit, was halt die Baudenkmalpflege betrifft, auch über den Landkreis hinaus. Und dazu kommt natürlich noch zum Beispiel die Bodendenkmalpflege, wenn man was findet. Erst letztes Wochenende ist bei uns im Museumsgelände eine Münze aus dem 16. Jahrhundert gefunden worden. Also ist ganz spannend, was man so zwischendurch auflesen kann. Ja. Und da gibt's immer noch neue Funde. Da wartet noch manches auf uns.
Ja, ja. Was begeistert Sie daran? Wie sind Sie damals dazu gekommen? Was hat Sie an dieser Kultur fasziniert?
Ja, die Kultur hat mich schon, also sagen wir mal, ich habe einen Leistungskurs Kunst gemacht damals, habe mal Facharbeit, aber das ist ja 40 Jahre her, über historische Gebäude geschrieben. Ich wollte aber nie Lehrer werden. Und um freischaffender Künstler zu werden, da war ich, da war ich zu vorsichtig. Ja. Und dann ist das richtig, hat das richtig gut gepasst. Also zwar künstlerische, kulturelle Fächer studieren und trotzdem zu überlegen, kriege ich irgendwo Standbein in der Vermittlungsarbeit.
Hat das auch was mit der Heimatverbundenheit zu tun?
Ja, sicher. Ja. Im Studium werden natürlich Sprechkurse angeboten,
ja.
Klar.
Hm. Ja, okay. Ist Ihr Heimathof?
Münchberg, Weißdorf, Schwarzenbach, kann man sagen, das Hoferland.
Okay. Haben Sie schon auch in Jugendzeiten sich für Heimatpflege begeistert? Also für das, was Sie im Landkreis so pflegen und auch die Sprache?
Ja, sagen wir mal, ich bin schon vom Prinzip aus eher Sammler. Aha. Und habe auch gern alten Geschichten zugehört. Ich weiß, in meiner Kinderzeit habe ich mal eine Begegnung mit dem damaligen Heimatpfleger gehabt. Mhm. Der ist da als alter Herr bei einer Kommission mit unterwegs gewesen und hat erzählt über das Dorf und hat mich schon sehr beeindruckt.
Ja, ja.
Ja, aber ich denke, das ist ganz klar, halte mich schon für einen bodenständigen Menschen und ich bin nach dem Studium gern wieder ins Hoferland gekommen und mich würde da nichts wegziehen.
Hm. Das heißt, Sie sind auch Urfranke, würden Sie sagen?
Ja, freilich.
Würden Sie auch sagen, Sie sind in Bayern? Wenn jetzt jemand aus Baden-Württemberg Sie fragt, sind Sie Bayer oder Franke?
Ich bin erst Franke, dann bin ich Bayer und auf jeden Fall muss man sagen, Mensch, ich bin in Franken. Wir leben, also gerade im östlichen Oberfranken, wir haben noch Prag näher als noch München oder Berlin. Ha. Also wir sind ja mitten in Europa.
Ja. Jetzt sind Sie auch Jurymitglied im Wettbewerb Oberfränkisches Wort des Jahres. 2015 gab es das erste, das war das Wischkästler, also das Smartphone. Dann 2016 Aweng-Weng und letztes Jahr Urigeln. Urigeln, können Sie erklären, was das heißt?
Also wenn es in die Finger bitzelt, wenn man von der Kälte ins Warme kommt oder sagen wir mal, wenn die Hand eingeschlafen ist, dann hat man einen Urigel. Und den gibt es als Verb oder als Substantiv. In manchem Landstrich sucht man Kornigeln, in manchem Kronigeln und die Oberfranken, zumindest die östlichen Zungen, der Urigel.
Und das ist auch ein Wort, was man so im Hochdeutschen nicht findet, was man nur umschreiben kann.
Ja, das kommt eigentlich aus dem Lateinischen.
Mhm.
Das Horn steckt da drin, das spitze Horn.
Ja.
Kommt da zum Beispiel Monatsnamen vor, alte Bezeichnung, schon im Mittelalter für den Februar war der Hornung.
Okay.
Und das Cornu, lateinisch für das Horn, das steckt in dem Begriff drin. Vielleicht auch der Igel, also das Stacheln, das Bitzeln.
Und Sie hatten auch gesagt in einem Interview, dass dieses Wort Urigeln bei der Jury auch dreimal vorkam tatsächlich als Vorschlag, was bei den anderen Jahren zuvor nicht der Fall war. Da war man sich immer nicht so direkt einig.
Naja, wir sind uns schon einig, waren.
Aber man hatte verschiedene Vorschläge.
Naja, das ist immer spannend. Wir hatten die ersten zwei Jahre nur unterschiedliche Vorschläge. Also jedes Jurymitglied wählt eine bestimmte Anzahl von Wörtern aus.
Und diese Wörter kommen von den Usern, also von den...
Ja, genau. Also es gibt Einsendungen übers Internet, über Post, mündlich, notiert man dann und gibt sie weiter. Wir haben inzwischen eine sehr große Liste, ich glaube 1500 Begriffe. Ja. Und viele werden natürlich auch mehrfach genannt.
Ja.
Fei. Gell, ich meine, das sind so viele Wörter, die sind typisch, aber ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Bruder,
ja.
Weil es jeder sagt und weil es immer so einfließt. Aber wir hatten in den ersten beiden Jahren bei unserer Vorauswahl keine einzige Doppelung, obwohl wir ungefähr 20 Begriffe ausgewählt hatten.
Okay.
Und beim Urigel war es das erste Mal, dass drei Jurymitglieder das miteinander vorgeschlagen haben.
Was ist das Besondere an diesem Wort?
Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein ganz neues Wort. Ne?
Mhm.
Wir hatten was Poetisches zum Beispiel. Das Weng Weng, das klingt schon sehr melodiös. Und der Urigel ist halt ein Wort, das taucht da und dort auf, aber sehr selten. Es ist uralt und es ist halt aus dem Gebrauch gefallen. Und sowas mal wieder in Erinnerung zu rufen, ist eigentlich auch wichtig. Ne?
Falling all over myself. I've been in a few situations where I get lost in the crowd. I'll admit I got a few things going on, only time can tell. My mistakes, they keep me strong even when they were hell. All the bumps in the road that used to walk on my own, still I went for the top, even if I would fall. Oh, guess I just needed a hand. All the bumps in the road that used to walk on alone, still I wait for the top, even if I would fall. Guess I just needed a hand. Still I'm okay. Still I get through my days. Sometimes it hurts more to hold it all in. Sometimes it's allowed, sometimes it's open. Still I'm doing okay. Most days I go the wrong direction, ignoring all the signs. I tend to veer off the road when I'm running low on time. I'll admit I'm not so great at life, but I do the best I can. Trying to hold it all together, trying to make it to the end. All the bumps in the road, they used to walk home alone. Still I wait for the top, even if I would fall. Oh, guess I just needed a hand. Once in a row, they used to walk on the low. Still I wait for the top, and you caught all my falls. Guess I just needed it. Sometimes it's open, still I'm doing okay. Netradio Kulmbach.
Heute zu Gast Bertram Popp, Museumsleiter und Kulturpädagoge aus Hof.
Wie wichtig ist es denn, so Altes auch zu erhalten, so Traditionen?
Ja, das ist ein ganz wesentliches Kriterium für unser Dasein. Freilich muss man auch Altes einmal wieder erneuern, und es gibt alte Dinge, die sind einfach in unserer Gegenwart aus der Zeit gefallen, die haben keinen Nutzen mehr. Aber dann werden sie vielleicht gerade interessant und landen nochmal im Museum. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir im Alltag ja in Traditionen leben. Die ändern sich. Heute hat man als Jugendlicher andere Gewohnheiten und feiert Feste anders als vielleicht vor 20 Jahren oder vor zwei Generationen.
Ja.
Aber sehr viel aus der Vergangenheit nehmen wir unbewusst mit, und das prägt uns auch schon die ganze Lebenszeit. Manchmal wundert man sich, wenn man älter wird, was alles schon mal da war.
Ja.
Und wo man sich hinentwickelt, was man vielleicht als Jugendlicher gar nicht haben wollte. Ne?
Mhm. Zum Beispiel dieses Wort Urigen war mir jetzt auch, als ich es gelesen hatte, noch nicht geläufig. Was sind so Ihre Beobachtungen bei der Jugend von heute? Zum Beispiel, wenn man so ein Wort liest oder auch was Traditionen angeht, wissen die noch, warum man sowas feiert?
Ja, manches wird gefeiert, und wenn man dann sagt, hoppla, so oder so hängt es zusammen oder dort kommt es her, da ist schon Interesse da.
Okay.
Und das wäre schade, wenn man sagen müsste, man macht zwar zum Beispiel museale Arbeit, aber da kommt nichts mehr in die Gegenwart zurück. Das ist gerade schön, wenn man merkt, obla, da fällt was auf fruchtbaren Boden, oder da orientieren sich junge Leute und sagen, ey, ich möchte mal mein Dorf, meine Dorfgeschichte, Gegenstände, mit denen meine Vorfahren gearbeitet haben, kennenlernen. Ich weiß, dass ich das nicht mehr brauche für meinen Alltag, aber zu wissen, wie sich manches entwickelt und verändert hat, da ist das Interesse schon da.
Zum Beispiel auch sind Sie Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik im Bezirk Oberfranken. Wie viele Jugendliche sind da beteiligt? Wie viele machen da Musik mit?
Also die Mitglieder sind zugegebenermaßen hauptsächlich Ältere. Wir haben vielleicht 40 bis 50 Gruppen. von einer kleinen Stubenmusik und einem Trio, das singt, bis zu einer richtigen Blaskapelle. Mhm. Und in dem Spektrum gibt es eine ganze Menge junge Leute. Das freut mich. Manche Kapellen sind in der dritten Generation und funktionieren.
Ja.
Und einige junge Leute sind auch wirklich so experimentierfreudig, dass die traditionelle Volksmusik irgendwo in einen neuen Zusammenhang gießen und Stücke draus machen, die sind spannend und zeitgemäß.
Okay.
Man darf nicht hergehen und sagen, das Bauernmadl muss so gespielt und so gesungen werden, wie das der Großvater gesungen hat.
Mhm.
Da gibt's manche, die führen so ein Lied jetzt als Rap auf.
Ach cool. Okay.
Und das finde ich spannend.
Heißt, Sie lassen da auch Spielraum, Kreativität
freien. Ja, den braucht es, weil sonst wird das ganze Zeug eingestaubt und wenn sich das nicht mehr verändert oder nicht mehr brauchbar ist, wenn man keinen Zugang mehr kriegt, dann ist es vorbei.
Wie ist diese AG entstanden?
Also das war für viele solche Verbände, war das, sagen wir mal, in den 70er Jahren so eine Art Aufbruchsstimmung. Aber das liegt einfach an der, sagen wir mal, an der Heimatdiskussion in der Nachkriegszeit.
Mhm.
Das war ziemlich schwierig. Die alten traditionellen Heimatpfleger waren noch im Dritten Reich zum Teil involviert, wollten vielleicht über manche Themen selber gar nicht zu sprechen. Über manche Begriffe konnte man auch nicht gut reden, weil die waren einfach verbrannt durch die Ideologie im Dritten Reich.
Mhm.
Man war froh, dass man nicht mehr unbedingt erinnert worden ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Ortschronik gemacht hat, Vorsicht.
Ja.
Und das hat sich glücklicherweise geändert. Damals gab es in den 60er Jahren dann Muster vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege über Trachten, über Tänze, über Volksmusik.
Ja.
Aber das war alles alpenländisch, tirolerisch und mancher ist auch in Franken da drauf aufgesprungen und erst später hat man gemerkt, hoppla, wir haben doch eine andere Tradition und bei uns klingt's anders, bei uns ziehen sich die Leute anders an.
Mhm.
Und dann ist das erst wieder in den 70er Jahren lebendig geworden und man hat gesagt, wir gründen unsere oberfränkische oder unsere mittelfränkische Arbeitsgemeinschaft für Volksmusik und wir besinnen uns wieder auf die traditionell fränkische Musik. Und da ist es mit dem Theater, mit der Mundart, mit der Tracht, mit der Musik, da hat es Fahrt aufgenommen und da ist auch das Selbstbewusstsein wieder stärker gewachsen.
Mundart und Tracht, kommen wir später nochmal dazu. Sie persönlich, welchen Bezug haben Sie denn zu der Musik? Spielen Sie ein Instrument?
Ja, ich spiele allerdings nicht die traditionelle Volksmusik. Ich singe im Chor, ich tanze, wenn die Gelegenheit ist und musizieren durch laienhaft.
Okay, was macht denn die fränkische Musik aus?
Die ist sehr vielfältig, die ist vor allen Dingen auch frech und man nimmt sich in der Volksmusik auch selber mal auf die Schippe. Das kann man in mancher anderer Gegend nicht unbedingt so sagen.
Mhm.
Also die ist sehr lustig, unterhaltsam und sehr humorvoll. Und in der Volksmusik kommt auch zwischen den Zeilen manches vor, das man so, wenn man ein Lied hört, aufs Erste gar nicht denkt.
Was meinen Sie damit?
Zum Beispiel geht es um erotische Dinge, wenn die rote Laterne gesungen wird und da wird was umschrieben, wie man Besuch beim Mädchen macht. Und da steckt viel mehr drin, als man da im Text in der Liedzeile lesen kann.
Okay. Und das ist, wird dann auch alles in Mundart gesungen hauptsächlich oder ausschließlich?
Nein, nicht ausschließlich. Na, es gibt ja auch ganz wunderbare klassische Volkslieder.
Mhm.
Das Frankenlied singt man auch nicht in Mundart. Das hat der Viktor von Scheffel richtig deutsch gedichtet, hochdeutsch. Und das singt man nicht in Mundart, aber das durchdringt sich. Also das gibt sowohl Lieder, die singt man hochdeutsch und andere, die singt man in Mundart.
Wie oft treten Sie da auf mit der AG?
Naja, da gibt es ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Das Oberfränkische Volksmusikfest ist halt ein fester Termin im Jahr, wo sich viele Gruppen treffen, die auch gerne mal in einer Gegend spielen, wo sie sonst nicht unbedingt auftreten. Und dann gibt es Veranstaltungen in den Wirtshäusern, Wirtshaussinger. Dann gibt es Veranstaltungen in Museen, wo man Tanzaufführungen oder Feste bestreitet. Also die Arbeitsgemeinschaft Volksmusik, die besteht aus vielen aktiven Mitgliedern, die in ihrem jeweiligen Raum für die Kulturarbeit beitragen.
Das macht dann 7,95. Möchten Sie eine Tüte?
Nein, danke. Geht so.
Dürfte ich bitte noch Ihre Postleitzahl erfahren?
Bitte?
Ob Sie mir bitte noch Ihre Postleitzahl für unser System geben könnten?
Nein, die möchte ich Ihnen lieber nicht sagen.
Schade. Also ich würde mich ja freuen, wenn ein Elektrofachmarkt in der Nähe wäre.
Ja? Wieso das denn?
Ist doch praktisch.
Aber Sie arbeiten doch hier. Da brauchen Sie doch keinen in der Nähe.
Nein, nicht ich. Ich meinte doch Sie, dass ich mich als Kunde freuen würde, wenn ein Elektrofachmarkt in meiner Nähe wäre.
Ach so. Ich würde mich auch freuen, wenn ein Bauernhof in der Nähe wäre. Mit Pferden und Kühen.
Netradio Kulmbach. One and more for my friend he could give.